Wir kommen jetzt zu dem Kapitel, wir sind im Kapitel 39. Wir waren da noch nicht ganz fertig, wir sind so mittendrin. 1. Mose 39, Vers 19. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die zu ihm redete, und sagte: Nach diesen Worten hat mir dein leibeigener Knecht getan. Da entbrannte sein Zorn, und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn in die Bergfeste an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort in der Bergfeste, oder ich weiß nicht, wie man das übersetzt, Burgfeste. Und Jahwe war mit Josef und wandte ihm Güte zu und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten der Bergfeste. Und der Oberste der Bergfeste übergab alle Gefangenen, die in der Bergfeste waren, der Hand Josefs. Und alles, was dort zu tun war, das tat er. 39. Das Wort hier, Umzwingung, Gefängnis, Kerker. Es gibt hier zwei Wörter, das eine heißt Loch und das andere heißt so eine Art Zwinger. Wir sagen einfach Gefängnis. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil Jahwe mit ihm war. Und was er tat, ließ Jahwe gelingen. Also Josef erwies sich als treu im Hause Potiphars und treu gegenüber dem Herrn. Und er kam zu Unrecht ins Gefängnis. Wir lesen nichts von einer Rechtfertigung Josefs. Und seine Treue, seine Bewährung, sein Gehorsam bringt ihm in Versuchung. Er bleibt in der Versuchung treu und gehorsam. Und seine Treue und sein Gehorsam bringt ihn noch mehr Leiden. Und dieses neue Leiden bringt ihn in weitere Prüfung. Oder ist für ihn eine weitere Prüfung. Wie wird Josef jetzt reagieren? Wie wird er seinen Dienst tun? Oder wie wird er Gott gegenüber reagieren? Wird er jetzt sagen, das habe ich jetzt von meiner Treue und von meinem Gehorsam Gott gegenüber? Die Versuchung spricht, jetzt lass es, gib auf. Du bist doch immer der Dumme. Aber Josef bleibt auch dort jetzt treu, fleißig, ehrlich, freundlich und gewissenhaft. Der Redliche und Treue und Gewissenhafte. Er tut seine Arbeit nicht für menschliche Anerkennung oder für irdischen Lohn, weder bei Potiphar noch im Gefängnis. Er tut es, weil er vor dem Angesicht Gottes lebt. Er redet nicht lange fromm daher, aber wenn der Herr ihm die Gelegenheit gibt, etwas zu bezeugen, den Herrn zu bezeugen, dann spricht er vom Herrn. Aber hauptsächlich macht er den Herrn sichtbar durch sein Leben. Kyle macht darauf aufmerksam, dass normalerweise für versuchten Ehebruch es in Ägypten 1000 Stockschläge gibt. 1000 Stockschläge, ich weiß nicht, wie man das überlebt. Aber Josef wurde nicht hingerichtet, auch nicht ausgepeitscht. Das ist eine interessante Feststellung. Er wird nur einfach in den Kerker geworfen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Potiphar nicht so sicher war mit seiner Frau. Mit der Ehrlichkeit seiner Frau. Vielleicht kennt er sie schon einige Zeit. War nicht so sicher mit der Unschuld und Keuschheit seiner Frau. Man merkt ja auch, dass die Frau und Potiphar nicht so die ideale Ehe führen. Denn sie schreit da, er hat uns den Hebräer eingebracht und so weiter, also damit er uns seinen Mutwillen mit uns treibe und so. Also sie redet da zur anderen Dienerschaft über ihn, ihren eigenen Ehemann, ja. dass der schuld sei, dass er diesen Hebräer gebracht hat und so weiter. Also Tatsache ist also, der Josef kommt in noch größere Leiden durch seinen Gehorsam. Ja. Das kann einem Christen auch passieren, dass er eine Sache für den Herrn tut und in Redlichkeit, in aufrichtigen Herzens tut und treu tut, und als Belohnung gibt es noch mehr Probleme oder noch mehr Leiden. Und das ist eine Versuchung, ist eine Prüfung. Und Josef ist auch in dieser Prüfung bewährt. Und viele haben schon hier Ermutigung bekommen durch dieses Vorbild von Josef, und Gott hat ihn verewigt. Wenn Josef gewusst hätte, wie viele Millionen Menschen seine Geschichte lesen werden, wäre auch eine Ermutigung gewesen, oder? Aber das hat Gott ihm nicht gesagt. Es ist ein großes Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Und wir wissen nicht, wie viel Auswirkung unsere Treue im Kleinen dem Herrn gegenüber hat. Ein kleiner Liebesdienst an dem Herrn Jesus von dieser Frau, die ihn salbte. Ein kleiner Liebesdienst, und die ganze Welt hat davon gelesen, oder? Alle, die das Evangelium hören, hören von der Salbung Jesu durch die Maria, die ihn salbte. Und hier jeder, der die Bibel liest, liest von dieser Josefsgeschichte. Und nicht nur die Christen, auch die Moslem. Sie lieben die Josefsgeschichte. Mir ist gesagt worden, wenn man Moslem evangelisiert, man soll ihnen die Josefsgeschichte erzählen. Sie lieben diese Geschichte. Ich weiß es nicht. Es geht so zu Herzen. Und sie lieben sie. Ich habe das, ich hatte ein bisschen mit Moslem zu tun. Und die kennen alle die Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Koran zu wenig genau, wie viel der Koran von der Josefsgeschichte und wie er sie überliefert. Ich habe mich da jetzt zu wenig befasst. Ich habe zwar den Koran in meinem Computer, aber ich habe ihn nicht gelesen. Aber das ist eine Möglichkeit, ihnen die Bibel lieb zu machen. Man muss dann von der Bibel lesen. Ich glaube nicht, dass der Koran setzt ja übrigens viele Geschichten der Bibel voraus. Der Koran ist ja in dem Sinn nicht wie ein Ersatz für die Bibel. Denn vieles, was im Koran steht, kann man nur verstehen, wenn man die Bibel versteht. Der Mohammed hatte ja Kontakt mit gewissen Christen bzw. Juden, und er muss die Bibel gekannt haben. Das Alte, jedenfalls Teile des Alten Testaments, ganz sicher. Aber jetzt zurück. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten. Vers 23, der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, und das unter seiner Hand war, weil Jahwe mit ihm war, und er tat, und was er tat, ließ Jahwe gelingen. Also, Josef hat hier den zweiten Platz im Gefängnis, unter dem Gefängnisobersten, aber die eigentliche Arbeit tut Josef. Er ist hier wieder der Vizechef. Das ist, überall wohin Josef kommt, ist er der zweite Mann. Tut eigentlich die Arbeit des Ersten. Der verlängerte Arm des Ersten. Von den Kleidern habe ich schon gesprochen. Die einen Kleider haben ihm den Hass der Brüder eingebracht. In Kapitel 37, dieses Kleid hat ihm bei Potiphar in Ungnade gebracht. Später bekommt er das Kleid, mit dem er vor dem Pharao erscheint. Und schlussendlich trägt er das Kleid der Herrlichkeit eines Mannes, der über ganz Ägypten gesetzt ist. Aber die Zeit der Prüfung ist noch nicht zu Ende. die geht erst so richtig los. Manchmal denken wir, jetzt ist aber genug, Herr, mit den Prüfungen. Und dann merken wir nicht, der Herr, jetzt geht es erst richtig los. Zwei prominente Gefangene aus dem engsten Vertrautenkreis des Pharao werden ins Gefängnis gesteckt. Der Mundschenker und der Bäcker waren verantwortlich für das Essen und Trinken des Königs. Könige brauchten ganz vertraute Vorkoster. Das müssen Leute sein, denen man wirklich vertrauen kann, denn solche Leute können den König vergiften. Das ist ein hohes Amt. Wer den Mundschenk beeinflussen kann, kann den König beeinflussen. Wer das Herz des Mundschenken hat, der hat viel gewonnen. Also hier kommen nun nach diesen Begebenheiten geschah es, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Er ließ sie in Gewahrsam setzen. Vers 4, und der Oberste der Leibwache setzte Josef über sie und er diente ihnen, und sie waren etliche Tage in Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht, jeder seinen Traum, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Und eines jeden Traum hatte seine besondere Bedeutung. Und Josef kam am Morgen zu ihnen und sah, und siehe, sie waren bedrückt, missmutig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach, warum sind eure Gesichter heute so finster? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Zwei Träume und zwei traurige Gefangene. Und Josef tut wieder seinen Dienst. Interessant einmal zuerst, dass er die Trauer bemerkt. Wie feinfühlig, wie sensibel ist dieser Josef geworden, der nicht die ganze Zeit über sein Leid nachdenkt, über seine Probleme und über den Papa, den er schon so lange nicht mehr gesehen hat. Nein, er ist bekümmert um die Menschen, die um ihn herum sind. Er ist ein Hirte, er hat ein Hirtenherz. Er hätte bitter sein können, aber er war es nicht. Er war konzentriert auf die anderen. Und er verpasst nicht die kleinen Gelegenheiten, andere auf den Herrn hinzuweisen. Manchmal gibt es so kleine Gelegenheiten, wo man etwas von dem Herrn Jesus sagen kann. Aber wenn man mit der eigenen, wenn man bitter ist über die Situation, in der man ist und mit dem eigenen Schicksal so stark beschäftigt ist, dann sieht man nicht die Nöte der anderen. Wenn es uns gut geht, dann merken wir das schon, wenn andere um uns herum traurig sind. Aber wenn wir selber in schwerer Lage sind, dann passiert es oft, dass wir das übersehen, wenn andere betrübt sind. Er sieht es sofort. Nimmt Anteil an ihrer schlechten Lage. Hört zu. Und bekennt den Herrn. Deutungen sind Deutungen nicht Gottes Sache? Er nimmt nicht Ehre für sich, sondern sagt, das kann nur Gott. Träume deuten kann nur Gott. Aber sag mir den Traum. Vielleicht möchte Gott euch was zeigen. Und sie erzählen den Traum. Der Mundschenk erzählt zuerst von diesen drei Reben, die begannen zu treiben und brachten Blüten hervor, und die Trauben bekamen reife Beeren. Und da heißt es, ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher des Pharao und gab den Becher in Pharaos Hand. Vers 11. Vers 12. Josef sprach zu ihm, das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage. Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich wieder in dein Amt einsetzen, sodass du dem Pharao den Becher in die Hand geben wirst, wie vorher. als du sein Mundschenk warst. Also, Trauben werden ins Glas gepresst in diesem Traum. Das ist interessant, wenn man ein bisschen von der Geschichte, ich habe irgendwo gelesen, über diese Geschichte in Ägypten. Es war die Verantwortung des Mundschenken, den Wein zu verdünnen, indem man Trauben in den Wein presst. Also der Pharao wollte gern viel trinken, aber wenn er viel trinkt, dann ist er nicht lange nüchtern. Jetzt wird der Wein verdünnt durch normale Trauben, die man dazu einfach reindrückt. Das war die Verantwortung des Mundschenken. Also den Wein verlängern, oder? Sagen wir. Man nennt das war, ich habe das gelesen, es sei eine sogenannte Mundschenktradition gewesen. Je dünner, desto länger kann man trinken. Die Juden übrigens auch, die Juden haben den Wein auch verdünnt. Die haben keinen puren Wein getrunken, jedenfalls zur Zeit des Herrn Jesus nicht. Und haben auch mit viel Wasser verdünnt, mit 2/3 Wasser. Also war schon sehr, sehr stark verlängert, der Wein. Und haben noch andere Sachen dazu getan, damit es gut schmeckt. Irgendwelche Honig und andere Dinge. Also, Vers 14. Vers 14, wenn du dann an mich denkst, wenn es dir gut geht, so erweise mir doch die Freundlichkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus, denn gestohlen wurde ich aus dem Lande der Hebräer und auch hier habe ich nichts getan, dass man mich in dieses Loch gesteckt hat. Der Hoffnungsschimmer für Josef. Jetzt die große Gebetserhörung. Jetzt hat er erkannt, der Herr hat den Mundschenk in einen der nächsten Vertrautesten des Pharao hat er zu mir geführt. Jahrelange Gebete, oder ich weiß nicht, wie lange er im Gefängnis war, das steht nicht da, aber jedenfalls lange Gebete werden erhört und er freut sich. Hat nicht der Herr jetzt das alles so geführt und sogar noch die Träume dazu? Das war hundertprozentig vom Herrn. Jetzt werde ich gerettet. Wahrscheinlich wird er den Herrn gepriesen haben für die Gebetserhörung. Und er hat hier seinen Wunsch geäußert in Demut, aber klar und deutlich und ohne Bitterkeit. Denke an mich dann, dass man mich herausbringt. Und der Oberste der Bäcker, der sah, dass er gut geredet hatte, hat dann seinen Traum erzählt von den 3 Körben mit dem Brot auf dem Kopf. Und im obersten Korb waren Esswaren des Pharao und die Vögel fraßen aus dem Korb auf dem Kopf. Josef antwortete, das ist die Deutung. Die 3 Körbe sind 3 Tage, in noch 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Und es geschah am 3. Tag. Also, vielleicht muss ich mir dazu sagen, was er hier gesagt hat, der Josef, das war sehr riskant. Sehr riskant. Stellen wir uns vor, er ist bereit, einen gefährlichen Traum einfach so zu deuten und dem die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und was wäre, wenn der Traum nicht so eintrifft? Weder bei dem einen noch beim anderen. Dann ist er ein toter Mann. Dann wird er gehängt. Er musste sich schon sehr sicher sein, dass das die richtige Deutung war. Also der eine erhält eine Botschaft des Lebens zum Leben und der andere erhält eine Botschaft des Todes zum Tode. So ist es heute auch. Die einen Menschen, für denen ist das Evangelium ein Duft des Todes zum Tode und für den anderen ist das Evangelium ein Duft des Lebens zum Leben, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 2, Vers 16. Er wird dich selber wieder. Ich nehme an, dass das mit dem zu tun hat. Also du darfst wieder aufschauen. also man muss sich schuldig das Haupt senken vielleicht man darf ihm gar nicht in die Augen schauen, dem Pharao, wenn man schuldig ist, und der Pharao hebt ihn und sagt, vergeben. Ach so, sagt er das auch hier? Ja. Dann weiß ich nicht, was es heißt. Also das heißt, dann werden sie alle vor dem Pharao stehen müssen, einfach. Und dann wird das Gericht gesprochen. Vielleicht so? Ja. Jedenfalls, es geschah am dritten Tage, am Geburtstag des Pharaos, da machte er allen seinen Knechten ein Mahl, und er erhob das Haupt des Obersten und das Haupt des Schenken und des Bäckers. Und er setzte den Obersten der Schenken wieder in sein Schenkamt, dass er den Becher in des Pharaos Hand gab, und den Obersten der Bäcker ließ er hängen. Aber der Oberste der Mundschenken gedachte nicht an Josef und er vergaß ihn. Josef wartete. Man kann sich gut vorstellen, da sitzt Josef oder ist Josef dort in den Gefängnisräumlichkeiten. Und jedes Mal, wenn da draußen jemand, wenn Schritte kommen, denkt er sich, jetzt wird er rausgeholt. Oder wird nicht. Und dann wartet am nächsten Tag. Wieder nicht. Und am übernächsten Tag. Ja, haben die, was ist los? Wieder nicht. Und er wartet eine Woche, nichts. Und er wartet einen Monat, nichts. Und es vergehen die Monate, und es vergeht ein Jahr, und es vergeht ein zweites Jahr. Welch eine Täuschung muss in Josef geschehen sein? Steht nichts da. Steht nur in dem Psalm 105, Vers 19, dass er geläutert wurde. Psalm 105, Vers 19. Bis zu der Zeit, da sein Wort kam, der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Also Josef war, man presste seine Füße in den Stock, er kam in das Eisen und so weiter. Bis zu der Zeit, dass er, als er dann geläutert war, dass das Wort des Herrn ihn geläutert hatte. Also er hat eine Läuterung durchgemacht in dieser Zeit. Ist Josefs Charakter noch nicht genug? Nicht gut genug? Antwort, nein, nicht gut genug für die Aufgabe, die Gott für ihn vorhat. Nicht für die hohe Aufgabe, für die Gott ihn bestimmt hat. Vielleicht ist das auch für uns ein wichtiger Trost und eine wichtige Ermutigung. Manche Leute müssen viel durchmachen. Andere machen weniger durch. Und man versteht nicht die Führungen Gottes. Das ist Führungssache, was wir erleben. Aber eins ist klar, Gott hat was bereit für uns. Und wir dürfen hier an Josef eine große Ermutigung bekommen. Das ist Vorbereitung. Training time for reigning time, sagen die Engländer. Trainingszeit für Regierungszeit. Das war's für Josef. Das Training für die Regierung, für die Herrschaft. Er muss noch wachsen, er muss noch innere Stärke gewinnen. Gott hat Großes mit ihm vor. Er hat gelernt, mit Geld umgehen. Er hat gelernt, seine eigenen Verlangen zurückzustellen. Er hat gelernt, mit Geschlechtlichkeit in Keuschheit umzugehen. Er hat gelernt, verantwortlich und treu zu sein in jeder Hinsicht. Und jetzt muss er noch was lernen. Bitte? Geduld. Und? In Bezug auf andere Menschen? Nicht von Menschen abhängig sein. Er muss lernen, nichts von einem Mundschenken zu erwarten. Nichts von einem Menschen zu erwarten. Sie haben ja bei Abraham auch gesehen, oder? Gott nimmt ihm alles, damit nur noch eins bleibt. Das Wort. Nur noch alles von Gott zu erwarten. Wie oft erwarte ich noch dieses und jenes von einem Menschen? Und Gott sagt, du musst lernen, auf mich alleine dein Vertrauen, deine Hoffnung zu setzen. Nur dann bist du sicher vor wirklicher Enttäuschung und Entmutigung. Denn wer gelernt hat, auf Gott allein zu schauen und von Gott allein zu erwarten, der wird nicht von den Menschen erwarten. Der wird nicht von den Menschen erwarten. Es gibt Hirten in den Gemeinden, oder? Wir haben Hirten. Leiter, Gemeindeleiter haben wir. Und was muss ein Hirte können? Petrus sollte ein Hirte werden. Und der Herr fragt ihn, Petrus, liebst du Schafe? Nein. Nicht liebst du Schafe. Ja, aber ein Hirte muss doch Schafe lieben, oder? Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Dann hüte meine Schafe. Nicht? Ja, das sind die Gläubigen. Und dann bin ich enttäuscht von den Gläubigen. Jetzt schmeiße ich den Bettel hin, oder? Nein. Der Herr hat nicht gesagt, dass wir abhängig sind von der Ermutigung durch die, denen wir dienen. Oft schenkt uns der Herr so viel Ermutigung durch die, denen wir dienen. Aber es gibt Situationen, wo keine Ermutigung kommt und wo kein Dank kommt. Paulus hat es erlebt. Hingegeben hat er sich für die Korinther. Und sie haben ihn kritisiert bis zum Letzten. Und dann sagt er zu ihnen in 2. Korinther, wo sagt er das? 2. Korinther, ich bin bereit, ich suche gerade. Ist es Vers 13 oder 12? 12, glaube ich, ist es. Nein. Auch wenn ich nicht geliebt werde, 13, 2. Korinther 13, euch umso mehr zu lieben. Auch wenn ich nichts von euch bekomme, ich bin bereit, euch umso mehr zu lieben. Hat jemand die Stelle? Schnell. Sie kam mir gerade in den Sinn. Es ist ergreifend. Es ist ergreifend, wie er sagt. Danke. Ich aber werde nur zu gerne ausgeben und gänzlich ausgegeben werden für eure Seelen, auch wenn ich, während ich euch reichlicher liebe, wenig geliebt werde. Ich bin bereit, alles auszugeben für euch, mich und ausgegeben zu werden, mich hinzugeben für eure Seelen, auch dann, wenn ich, während ich euch reichlicher liebe, weniger geliebt werde. 2. Korinther 12, Vers 15. Liebst du Schafe? Ist egal, ob du Schafe liebst. Liebst du mich? Das ist das Entscheidende. Unabhängig von Menschen, 2. Korinther 12, Vers 15. Und das andere war Johannes 21. Liebst du mich? Vers 15. Worauf setzt du deine Hoffnung, Josef? Aber Josef lernt, und er lernt schnell. Das ist das Gewaltige. Josef lernt schnell. Josef ist ein Mann, der nicht so lange braucht in der Schule Gottes. Er hat schon früh gelernt, dem Herrn zu vertrauen, und er hat einiges erfahren von Gott. Gott hat ihn durch diese Träume von damals, hat er ihn ermutigt, und das ist auch Gottes Art mit uns, er ermutigt uns. Wenn Gott was vorhat mit uns, wenn es schwere Schläge gibt, er ermutigt uns durch das Wort Gottes und er ermutigt uns durch Beispiele wie Josef. Wer auf fleischlichen Arm sich stützt, wird enttäuscht. Aber Gott hat alles in der Hand. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, sagt Gott in Jesaja 49, Vers 16. Und das ist auch für uns ein Trost. Siehe, in meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet, wie die Falten in der Hand. Was wäre eigentlich gewesen, wenn der Mundschenk sich erinnert hätte? Was wäre passiert? Ah, da war doch der Josef. Und da sagt der Mundschenk, ja, da ist ein Mann unschuldig im Gefängnis, wir müssen den rauskriegen und so weiter. Und wird nachgeschaut, ja, wird nachgeforscht und so weiter. Stimmt, ja, der ist unschuldig. Also gut, dann kommt der Gefängniswärter und der Josef wird befreit und darf wieder irgendwo bei jemandem arbeiten. Oder? Was wäre aus dem Leben Josefs geworden? Der wäre niemals Vizepräsident geworden. Vorbestraft. Hätte noch vielleicht Probleme gehabt, eine Arbeit zu finden. Gottes Wege sind auch optimal. Die Lektion daraus: Verschlechterung der Lebensumstände sind oft direkte Erfüllung unserer Gebete. Hätte Josef gewusst, das, dass ich jetzt vergessen werde, ist genau die Gebetserhörung. Denn Gott hat nämlich was Größeres vor mit Josef. Josef, ich habe einen Weg für dich, der dich noch zu noch größerem Segen setzen wird. Und ich werde dich gebrauchen zur Erfüllung meiner Pläne. Und nicht nur einfach ein Vizepräsident zu werden. Nein. Du bist das Werkzeug, durch den Familie Jakob wieder zusammenfinden wird und durch den Familie Jakob schlussendlich zum Segen für die ganze Welt wird. Und der Same Abrahams zu allen Völkern kommt. Der Segen Abrahams über den Samen Abrahams zu allen Völkern kommt. Also von Gottes Warte aus sieht die Sache ganz anders aus. Es geschah nach Verlauf von 2 Jahren. Kapitel 41, Vers 1. Es geschah nach Verlauf von 2 Jahren. Da hatte Pharao einen Traum. Und siehe, er stand am Nil. Nun, wer hat den Pharao den Traum träumen lassen? Es ist ganz klar. Manche Leute sagen, also wenn es einen Gott der Liebe gäbe, warum lässt er Leute so lange leiden? Aber wir sollen bedenken, wenn es keinen Gott gibt, dann ist das auch nicht die Lösung. Vielleicht hat jemand gesagt, ich weiß nicht, aber man darf ein bisschen fantasieren. Vielleicht hat jemand im Gefängnis gesagt noch, warum glaubst du eigentlich deinem Gott? Ist das ein Gott der Liebe, der dich so lange leiden lässt? Ist das ein Gott der Liebe? Naja, ist das, wenn Leute das sagen, dann dürfen wir antworten, also gut, du hast recht. Es gibt keinen Gott der Liebe. Wunderbar. Ist jetzt das Problem gelöst? Nein. Das Problem bleibt immer noch das Problem der Leiden. Also das ist auch nicht die Lösung. Auch nicht die Lösung zu sagen, es gibt keinen Gott der Liebe. Also lassen wir es. Das macht den Schmerz auch nicht linder, oder? Das erhöht ihn noch, weil dann ist alles sinnlos. Es gibt keinen Gott. Das ist doch nicht die Lösung. Dann ist das Universum alles ein Produkt des Zufalls. Aber was sagt die Schrift? Gott weiß das Problem der Leiden und Gott selber ist ein Problem des Leidens geworden. Er selber ist der Leidende geworden für uns. Und er weiß, was Leiden heißt. Und er weiß, was es heißt, wenn man vergessen wird im Gefängnis. Aber jetzt arrangiert Gott alles so, dass Josef möglichst schnell direkten Zugang hat zum Pharao. Und jetzt geht alles schnell. Josef hat gelernt zu warten und jetzt braucht er nicht mehr warten. Jetzt geht alles schnell. Aber jetzt kommen die kritischen Minuten des Lebens Josefs. Jedenfalls die ersten kritischen Minuten. Es kommen später noch kritischere Minuten. Aber jetzt kommt das erste Mal, die ersten kritischen Minuten. Es gibt so manche kritischen Minuten in unserem Leben, oder? Da ist ein Olympia 100-Meter-Läufer und der hat trainiert und hat sich raufgearbeitet und jetzt steht er vor der Olympiade, vor dem 100-Meter-Lauf am Start, oder? Die nächsten kritischen 10 Sekunden seines Lebens. Jetzt musst du alles geben, was du kannst, was du bis jetzt trainiert hast, die letzten 10 Jahre, das musst du jetzt geben. Hier sind die nächsten kritischen Minuten im Leben von Josef. Pharao träumt von diesem Traum, der ja recht bekannt ist, mit den Kühen und mit den Ähren. Und der Oberste sagt, ich gedenke heute meiner Sünden, Vers 9. Es gibt niemanden, der den Traum deuten kann. Und der Oberste sagt zum Pharao, ich gedenke heute meiner Sünden, als Pharao über seinen Diener zornig wurde und mich in das Haus des Obersten der Leibwache in Gewahrsam setzte und mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, ich und er. Jeder hatte einen Traum, dessen Deutung ihn betraf. Und dort war bei uns ein hebräischer Jüngling, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir davon und er deutete unsere Träume. Und so, wie er uns deutete, ist es geschehen. Mich hat man wieder in mein Amt gesetzt und ihn hat man gehängt. Da sandte Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie entließen ihn eilends, schnell, Pharao, schnell aus dem Loch. Sie entließen ihn eilends aus dem Loch und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Also die Befreiung von den Leiden kommt zu der von Gott festgesetzten Zeit. Und wenn Gottes Zeit gekommen ist, dann geht es schnell. Und Josef erscheint vor dem Pharao. Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum geträumt und da ist keiner, der ihn deutet. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach, oh nein, nicht ich. Gott aber möge Pharao Gutes antworten. Man kann auch übersetzen, ich nicht, ich komme nicht in Betracht. Gott aber möge Pharao Gutes antworten. Da sprach Pharao zu Josef. Also hier ist Josef so mutig und bezeugt wieder seinen Gott. Er spricht nicht von irgendeinem Ra oder Osiris und Isis und Höllenhund und wie die alle heißen bei den Ägyptern, sondern er bezeugt den lebendigen Gott. Gott, wie möge Pharao Gutes antworten. Da sprach Pharao zu Josef, in meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Nils. Und er erzählt den Traum. Und er erzählt den Traum von den Ähren. Vers 22, ich sah in meinem Traum, siehe, an einem Halm wachsen 7 Ähren. Normalerweise wachsen die Ähren aber nicht an einem Halm, oder? An einem Halm wachsen 7 Ähren, volle und gute, und 7 magere Ähren sprießen nach ihnen auf, dünn und vom Ostwind versenkt. Und die 7 mageren Ähren verschlingen die 7 guten Ähren. Und ich sprach zu den Wahrsagern, aber da war keiner, der mir die Bedeutung mitteilen konnte. Josef sprach zum Pharao, die beiden Träume Pharaos sind einerlei, bedeuten dasselbe. Also Gott teilt dem Pharao mit, was er tut, was er vorhat. Die 7 guten Kühe sind 7 Jahre und die 7 guten Ähren sind 7 Jahre, die beiden Träume sind einerlei. Die 7 mageren, hässlichen, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind 7 Jahre, Die Kühe sind 7 Jahre, die 7 Mageren und vom Ostwind versenkten Ähren ebenso. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu Pharao gesagt habe. Gott zeigt dem Pharao, was er tut, was er im Begriffe ist zu tun, was er vorhat. Und Josef bezeugt mutig von Gott. Ja? Vers 25, Gott. Vers 28, Gott. Vers 16, Gott. Siehe, es kommen 7 Jahre großen Überflusses in dem ganzen Land Ägypten, und nach ihnen werden 7 Jahre der Hungersnot eintreten, und aller Überfluss im Lande Ägypten wird vergessen sein, und die Hungersnot wird das Land verzehren, und man wird nichts mehr merken von dem Überfluss im Lande wegen der Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum dem Pharao wiederholt wurde, bedeutet, dass die Sache fest beschlossen ist von Gott und dass Gott eilt, sie zu tun. Nochmal, zweimal von Gott spricht er. Immer wieder, Pharao soll wissen, es gibt einen Gott im Himmel. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Dieses möge der Pharao tun. Er verordne Aufseher über das Land und nehme den 5. im Land Ägypten von den 7 Jahren des Überflusses. Also ich hätte mir das nicht getraut, dem Pharao jetzt noch Ratschläge zu machen, was er zu tun hat. Man staunt über die Weisheit und über den Mut, wie hier der Mann aus dem Gefängnis vor dem König, vor dem Herrscher der Welt steht. Das ist Gottes Stunde. Das ist Gottes Stunde. Das ist der Moment, für den Gott ihn so lange vorbereitet hat. Jetzt kommt es zum Tragen. Und die Weisheit, diese Weisheit dieses Mannes, der gelernt hat, mit Geld umzugehen, bei Potiphar. Gott hat ihn zugerüstet. Der gelernt hat zu wirtschaften, der gelernt hat vorauszublicken. In kürzester Zeit überblickt er, was ist das Weiseste? Ein Fünftel. Er weiß, dass ein Mensch zur Not von einem Fünftel des Segens leben kann. Das weiß er. Wo hat er das her? Er weiß, ein Mensch kann, wenn er will, mit 20% des Segens von vorher leben. Wenn sie ein Fünftel auf die Seite tun, jedes Jahr ein Fünftel, dann müssen sie von diesem einen Fünftel, das sie auf die Seite getan haben, später dann leben, oder? Gott ist nicht gegen Sparen und gegen Vorrat anlegen, aber man soll nicht für die Rente leben, ja, für die Pension leben, wir leben für jetzt. Aber hier ist eine besondere Situation. Hier gibt Gott also für die nächsten 7 Jahre, 14 Jahre, Weisheit, wie man umgeht. Bitte. Ich denke, das ist der Ratschlag, weil er weiß, wenn jetzt dann 7 Jahre Hungersnot kommen, er weiß offensichtlich die Gefahr, wenn die Jahre der Fülle sind, dass man sich freut an den Jahren der Fülle und dass man zu wenig sammelt. Ich denke, es ist nur ein Ratschlag, dass der Pharao jetzt wirklich sich umschaut um Leute, die jetzt in den Jahren der Fülle sammeln. Und er gibt ihm genau diesen Ratschlag, er möge sich nach einem verständigen und weisen Mann umsehen und ihm über das Land Ägypten setzen. Einen Großvezier, der jetzt den Überfluss sammelt. Also ein fähiger, gläubiger Mann am Steuer der Wirtschaft. Ein fähiger, weiser Mann am Steuer der Wirtschaft. Und Gott hat den Mann schon vorbereitet. Den Mann, der Ägypten retten soll. Und die ganze Welt retten soll. Vers 35, und man sammle alle Speise dieser kommenden guten Jahre und speichere Getreide auf unter der Hand des Pharao als Speisevorrat in den Städten und man verwahre es. Sehr interessant, oder? Dass er sagt, das soll alles gesammelt werden für den Pharao. Er sagt nicht, soll halt jeder schauen, dass er sich noch eine Zusatzscheune baut und dann soll er jeder persönlich soll sich seinen Vorrat anlegen. Nein, der Pharao, alles, das kommt in die Staatskasse. Aller Überfluss kommt in die Staatskasse. Und wir wissen, was passiert dann, oder? Durch die Staatskasse ist dann so gefüllt, dass in der Hungersnot alle sich selber verkaufen zum Schluss und leben von der Staatskasse. Und jetzt zuletzt gehört alles dem Pharao, das ganze Land und die ganzen Leute. Sehr weise, alles um die Staatskasse. Er weiß vielleicht, dass die einzelnen Leute das nicht so sammeln würden. Die würden sagen, wir haben 7 Jahre, wir haben genug. Die würden nicht so sammeln. Und das alles geschah, stellen wir uns das vor, und das alles geschah. Jetzt wird Josef erhoben zu dem Mann, höchsten Mann des Staates nach dem Pharao. Und das alles geschah, weil er sich geweigert hatte, als eine Frau ihn zum Sündigen verleitete. Versuchte zu verleiten. Hätte er damals nachgegeben, dieser Frau, da hätte man nichts mehr gehört von Josef. Eine einzige Sünde kann das Leben kaputt machen. Und eine einzige Gerechtigkeitstat kann so viel hervorbringen, so viel Segen hervorbringen. In Römer Kapitel 5 lesen wir auch davon. Eine Sünde Adams hat so viel Schlimmes gebracht und eine Gerechtigkeitstat Jesu Christi hat so viel Leben hervorgebracht. Vers 37, und dieses Wort war gut in den Augen Pharaos und in den Augen aller seiner Diener. Übrigens das Wort hier, die Diener, das sind die Großen, über Luther übersetzt die Großen, die Minister. Ja, also die Minister heißt ja Diener auch lateinisch, oder? Das sind also nicht Knechte, nicht Sklaven, sondern das sind Diener, das sind angesehene Minister. Ja, des Pharao. Und Pharao sprach zu seinen Dienern, werden wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist, oder der Götter ist, das weiß man, wie man das übersetzt. Meint er jetzt schon, redet er von einem Gott, redet er von mehreren Göttern, das hebräische Wort ist ja ein Pluralwort, Götter kann auch, Gott kann auch Götter heißen, das ist das gleiche Wort. Und er sprach, oder eines Gottes, der Geist eines Gottes. Und er sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, gibt es keinen, der so verständig und weise ist wie du. Es scheint, dass er vielleicht doch einen Gott meint, nicht Götter. Nachdem Gott dir dieses alles mitgeteilt hat, gibt es keinen, der so verständig und weise ist wie du. Du sollst über mein Haus sein und auf Befehl deines Mundes hin soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und so ist Josef jetzt der zweite Mann im Staat, aber eigentlich tut er die Arbeit von dem ersten Mann. Der verlängerte Arm des Pharao. Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt, und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn in die Hand Josefs. Hier haben wir wieder den Siegel, werden wir wieder an den Siegelring erinnert. Der Siegelring, der Bruder Andreas, glaube ich, war das, der hat mir erinnert, es wie ein Ausweis. Und für einen König natürlich dann auch schon was Besonderes, wie ein Pass. Ja. Und Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn in die Hand Josefs, und er kleidete ihn mit Kleidern von weißer Baumwolle, Byssus, und legte eine goldene Kette an seinen Hals. Und er ließ ihn auf einem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm ausrufen, Avrek, Avrek, also Heil dir, oder auf die Knie, irgendwie so, das ist schwierig zu übersetzen, weil es schwierig zu interpretieren, weil es irgendwas Ägyptisches. Auf die Knie oder Heil sei dir oder so. Und setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten seine Hand und Fuß regen. Also er fährt auf dem zweiten Wagen. Der Pharao, wenn er mit dem der Pharao wurde ja als Gott verehrt unter den Ägyptern. Wenn er im öffentlichen, wenn er öffentlich auftritt, dann ist er so im Wagen dahin gefahren. Und niemand anderer durfte so einen Wagen fahren. Aber hier darf er im zweiten Wagen, darf Josef in dem Zweitgefährt, in dem zweiten Wagen fahren. Das war die einzige Ausnahme. So war also Josef hier praktisch anstelle des Pharaos. Auf seinem, seinem zweiten Wagen, ja, Zweitgefährt. Josef also wieder am zweiten Platz. Das ist der richtige Platz, auch für uns. Gott hat uns hatte vor, dass der Mensch am zweiten Platz sein soll. Der erste Platz hat Gott, den zweiten Platz haben wir. Wir sollen regieren mit Gott, mit Jesus Christus. Wir werden mit Christus regieren, auch in der Ewigkeit. Der zweite Mann im Staate. Der verlängerte Arm Gottes, des Pharao. Und so sollen wir der verlängerte Arm Gottes sein. Das war der ursprüngliche Plan, das haben wir gelesen am Anfang, als wir angefangen haben mit dem ersten Buch Mose. Der Mensch an zweiter Stelle. Und der Herr will uns gebrauchen zum Segen für die Welt. Wir stehen an zweiter Stelle. Vers 45, und Pharao gab Josef den Namen Zaphnat-Paneach, der Erhalter des Lebens, der Ernährer des Lebens, der Erhalter des Lebens, Zaphnat-Paneach. Speise des Lebens, Ernährer des Lebens. Und er gab ihm Asnat, die Tochter Potipharas, des Priesters von On, zur Frau. Asenat kommt von der Göttin Sais. Das heißt, sie ist der Göttin auf ägyptischen Neid, der Göttin Neid geweiht. Also der Name dieser Frau spricht ganz ägyptisch, ist von der ägyptischen Religion abgeleitet. Die Tochter eines Priesters, eines ägyptischen Priesters natürlich, die Tochter Potipheras. Potiphera heißt Geschenk des Sonnengottes Ra. Potiphera, Geschenk des Sonnengottes Ra, des Priesters von On. Das ist eine Stadt in Unterägypten. Die bekommt er zur Frau. Nein. Gar nichts. Und Josef zog aus in das Land Ägypten. Ins ganze Land. Zog durch das ganze Land. Also er bekommt jetzt seine Ehefrau geschenkt. Zusätzlich zu seiner Macht, damals hatte ihm eine Frau eine Beziehung angeboten, eine verbotene Beziehung, aber Josef hat abgelehnt, weil er Gott wollte, Gott gehorchen wollte. Und jetzt gibt Gott ihm Macht und eine Beziehung zu einer Frau und eine viel größere Macht, als er sich je erträumt hätte. Viel größere Macht als die Macht, die er hatte im Hause Potiphas. Und zusätzlich bekommt er als Zusatzgeschenk Charakterveränderung. Das ist das Schöne, oder? Durch die ganzen Leiden hindurch eine gewaltige Charakterläuterung, eine als das Wort Gottes ihn durchläutert hatte. Psalm 105, Vers 19 hatten wir gelesen. Das Wort Gottes hat ihn geläutert und durchläutert. Das heißt, es lohnt sich zu warten. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Das ist die Lektion, die wir hier lernen können. Wer auf Gott wartet, kommt nicht zu kurz. Wenn wir auf Gott warten, kommen wir nicht zu kurz. Wir bekommen um viel, vieles mehr, als was uns die Welt bieten könnte oder sonst irgendjemand in der Welt bieten könnte. Zu seiner Zeit. Und dann bekommen wir Überfluss. Und zusätzlich noch Charakterveränderung. Also wir bekommen eine Gratis-Veränderung. Lukas 22, Vers 29. Ich vermache euch ein Königreich. Ich vermache euch ein Königreich. So wie der Vater mir ein Königreich vermachte. Lukas 22, Vers 29. Der Herr schenkt uns jetzt Charakterveränderung und nachher ein Königreich. Damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Königreich und sitzt auf Thronen, richten die 12 Stämme Israels, hier bezieht sich zuerst auf die 12 Apostel, aber wir lesen später, dass alle Heiligen mit Christus mitregieren dürfen. Ich vermache euch ein Königreich. Lukas 22, 29 und 30. 1. Korinther 6, Vers 3. Wisset ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, im Sinne von regieren werden, wie die Richter Israels regiert haben? 1. Korinther 6, Vers 3. Wisset ihr nicht, dass wir über Engel regieren werden, richten werden? Wenn wir mitleiden, werden wir mitherrschen. 2. Timotheus 2, ich glaube Vers 12. Wenn wir mitleiden, 2. Timotheus 2, Vers 12. Wenn wir mitleiden, werden wir mitherrschen. Leiden bedeutet manchmal besteht das Leiden in Warten. Wer auf Gott wartet, kommt nicht zu kurz. Und er war 30 Jahre alt, Vers 46. Er war 30 Jahre alt, als er vor Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef fuhr aus vom Pharao und er zog durch das ganze Land Ägypten. Und das Land trug in den 7 Jahren des Überflusses in Hülle und Fülle, im wörtlich haufenweise, händevoll, haufenweise sozusagen. Und er sammelte alle Speise der 7 Jahre, die im Land Ägypten waren, und schaffte Speisevorrat in die Städte, den Speisevorrat von den umliegenden Feldern in jener Stadt. In einer jeden Stadt brachte er in sie hinein, und Josef speicherte Getreide auf wie Sand am Meer, über die Maßen viel, bis man aufhören musste zu zählen, denn es war ohne Zahl. Unzählbar. Und Josef wurden 2 Söhne geboren, ehe das Jahr der Hungersnot kam, die ihm Asnat, die Frau Potipheras des Priesters, die Tochter des Priesters von On, gebar. Und er nannte den Erstgeborenen Manasse, der vergessen macht. Manasse, der vergessen macht. Er nannte den Erstgeborenen Manasse, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Und, das heißt also durch das Wohlergehen, wie es ihm jetzt gut geht, muss er nicht mehr an das Elend denken, das ihn getroffen hat. Und Vers 52, und den zweiten nannte er Ephraim. Ephraim heißt doppelt fruchtbar oder Doppelfrucht. Doppelt fruchtbar, doppelte Fruchtbarkeit. Ephraim, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht in dem Lande meines Elends. und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Nicht nur im ganzen Land, ich weiß nicht, wie Luther das übersetzt hat, auf der ganzen Erde. Das Wort Erde und Land ist im Hebräischen das gleiche. 41, Vers 56, die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Bitte. Im ganzen Land hat er besetzt. Ja, das müssen wir eigentlich hier schon einschränken wahrscheinlich, weil von der anderen Erde, von China und so weiter, redet man gar nicht und von Europa schon gar nicht. Wir waren dann noch Steinzeitmenschen. Aber wahrscheinlich ist es auf diese Gegend natürlich bezogen. Bitte.
Was heißt das, Gott hat mich an meine Mutter verhexen lassen und das Herz daraus
Ja, sozusagen, es ging ihm so gut, dass er nicht mehr an das Elend denken musste. Vor lauter gut gehen, ja, vergisst er das Haus des Vaters. Das heißt, es geht ihm so gut, wie wenn das nie geschehen wäre, dass er das verkauft wurde von seinen Brüdern und so weiter. In dem Sinne, natürlich hat er nicht in Wirklichkeit vergessen, das erfahren wir ja nachher ohnehin, dass er niemanden, gar nichts vergessen hat. Im Gegenteil, dass er sogar sehr daran interessiert ist, wie es denen geht. Aber gemeint ist dieses ganze Elend, das über ihn gekommen ist, im Zusammenhang mit dem Verkauf durch die Brüder. Ich denke, das müssen wir so auffassen. Das steht. Das Wort heißt schon vergessen. Die Bitterkeit ist weg. Die Bitterkeit ist ein Leiden. Er war nicht verbittert, aber es war ein bitteres Leiden, daran denken zu müssen und auch an die Folgen. Und das ist jetzt alles durch diese Fülle und durch diese Erhöhung, die er erlebt hat und durch den Segen Gottes. In den Hintergrund gerückt ist es. Und alle Welt kam nach Ägypten. Hier, die ganze Erde kam nach Ägypten. 41, 56 und 57. Da haben wir beide mal das gleiche Wort. Ich schaue gerade nach im Hebräischen. 56, die Hungersnot war auf der ganzen Erde, da heißt es im Hebräischen auf der ganzen Oberfläche der Erde, Kolpöne Haaretz, auf dem ganzen Angesicht der Erde, oder? Pöniel, hat man schon mal kennengelernt, Pöniel, Angesicht Gottes, oder? Pöniel, hier das Angesicht der Erde. Und dann heißt es im nächsten Vers, Vers 57, und die ganze Erde, Kol Haaretz, also die ganze Erde, sie kamen nach Ägypten. Das heißt, dann ist dieses Wort ganze Erde nicht Ägypten gemeint, sondern nicht, man kann nicht sagen, ganz Ägypten kam nach ganz Ägypten, sondern das müssen also die umliegenden Länder sein, die ganze Erde. Die Luther übersetzt, glaube ich, mit alle Welt und Schlachter auch. Alle Lande, ist nicht schlecht übersetzt, oder? Alle Lande, alle Umkreis, alle Länder, alle die, man kann übersetzen die ganze Erde, ja. Beschränkt auf die bewohnte Erde, das heißt auf den Orient dort, vorderen Orient. Alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Pause.